Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung auf die Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Gottes Siegel oder das Mahlzeichen des Tieres. Wir haben am Anfang dieses Studium uns gefragt, warum eine Endzeit? Eine Endzeit, die von der Menschenseite als eine ängstliche Zeit dargestellt wird, wo man Angst hat vor dem Ende, Angst hat vor der Selbstzerstörung des Menschen. Und die Endzeit, die Gott herbeiführt, um sein Volk zu befreien, um endgültig das Böse zu vernichten. Und wir haben gesehen, dass in diesem Kampf um den Menschen auf der Erde Gott kämpft, um ihn zu befreien vom Selbstbetrug und der Selbstzerstörung. Luzifer, die gefallenen Engel und die Menschen, die sich mit ihm zusammentun, kämpfen, um die Menschen im Selbstbetrug zu halten bis zur völligen Zerstörung. So, das sind die Dinge, die aufeinander prallen. Das ist das, was der eine und der andere vorhat. Nun, zusammenfassend hat Gott eine Befreiung in Christus geschaffen. Sie ist vorhanden. Sie muss nur angeboten werden und jeder darf sie, wenn er will, annehmen oder ablehnen. Die es annehmen, werden frei und sie werden zu Boten der Befreiung. Das ist die Zusammenfassung dessen, was Gott vorhat in der Eliminierung des Bösen, in der Befreiung des Menschen aus der Gefangenschaft. Was will die andere Seite? Sie will natürlich auch das Gute. Hier geht es um religiöse Menschen. In Offenbarung Kapitel 13 haben wir gelesen, dass es geht hier, dass man anbetet. Hier geht es um eine religiöse Handlung. Wozu Religion? Natürlich wurde Religion immer eingesetzt, um das Böse zu bekämpfen. Religion wurde da, um zum Guten zu kommen. So, man macht keine Religion, um Böses zu tun. Und Religionen tun Böses, aber sie tun das Böse, weil sie das Gute wollen. Das ist der Selbstbetrug. Das ist die Selbsttäuschung. Menschen können nicht gewonnen werden, wirklich das Böse zu tun. Es sei denn, man verkauft ihnen, dass sie das Böse tun, weil dadurch was Gutes rauskommt. Das ist purer Selbstbetrug. Und so kämpfen heute die meisten Menschen. Sie wollen das Gute mit dem Bösen bekämpfen. Deshalb sagt die Schrift ganz deutlich, das Böse kann nur mit Gutem bekämpft werden. Wenn das Böse Gott verändert hätte, dass er böse wird, weil er dann das Böse mit Bösem bekämpft, dann hätte das Böse gewonnen. Dann wäre das Böse das allgemeine Prinzip und nicht das Gute. Dann wäre die Antigesetzmäßigkeit das ewige und nicht die Gesetzmäßigkeit, das Ewige. Aber es ist nicht so. Aber Menschen können nur verführt werden, Böses zu tun, wenn man es als gut verkauft. So, man will Frieden auf Erden. Man will, dass man sich versöhnt mit allen Menschen. Man will, dass die Gerichte Gottes nicht über den Menschen so kommen. Man will die Umwelt und all das bewahren. Aber wie will man das tun? So kämpft das Böse mit Bösem, um etwas Gutes zu tun. Das Gute muss erzwungen werden, weil es geht ja ums Gute. Man will nicht das Böse. Angst, das Gute tun zu müssen, steht im Vordergrund. In allen Religionen, wenn ich so sagen will, allgemein und auch in der Medizin, in unseren Bereichen geht es immer um Angst im Vordergrund. Der Mensch wird geängstigt, wenn er irgendetwas hat in seinem Körper, dass er sofort denkt, oh, jetzt bin ich am Sterben. Und man kann den Menschen auch immer mit Angst so gut steuern. Angst steht im Vordergrund. Man muss handeln, unbedacht, aus Angst. Sowas gibt es bei Gott nicht. Gott hat noch nie mit der Angst des Menschen gespielt in dem Sinne, dass er sie nutzte, damit sie ihn annehmen. weil das ist keine Annahme aus Herzen, aus Verstand. Das ist eine Annahme aus der Irrationalität, nicht aus der Vernunft. Und die Freiheit muss eingeschränkt werden. Wenn wir lesen hier ab Vers 15 in Offenbarung 13, und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und machte, dass welche nicht des Tieres Bild anbetete, getötet werden. Und es macht, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. So, was ist das? Das ist Freiheitseinschränkung. Sowas gibt es bei Gott nicht. Gott ist die Liebe. Und die Liebe schränkt niemanden ein. Das heißt, es gibt das Gesetz, wir sind abhängig gewesen, wir müssen von Gott nehmen, um zu geben. Aber all das tun wir nicht, weil wir sozusagen es müssen, obwohl wir es müssen, weil wir abhängig sind, sondern wir tun es freiwillig heraus. So nehmen wir nur das Essen. Es gibt gesundes Essen und es ist krankmachend oder für den Körper nicht gutes Essen, das ihn schwächt, das ihm nicht die Kraft gibt, sondern ihm eher Kraft wegnimmt. So, Essen ist notwendig. Es kommt nur darauf an, was wähle ich zu essen. Aber diese Wahl, das Gute zu essen, ist eine freie, nicht eine gezwungene. Wenn ich jetzt nur das Gute esse, damit ich gesund bin, dann nutzt das nichts. Weil bei Gott zählt, habe ich verstanden den Grundsatz, habe ich verstanden das, was gut ist und will ich es von ganzem Herzen, auch wenn ich gezwungen werde, es anders zu tun. Auf der anderen Seite, in des bösen Reich, in des bösen Religion, da musst du gezwungen werden, das Gute zu tun. Die Freiheit eines jeden muss eingeschränkt werden, das Böse tun zu können. Und hier wird Freiheit eingeschränkt. Aber nicht, um das Böse nicht zu tun, sondern hier wird Freiheit eingeschränkt, damit man das Gute tut. Wir haben das letztes Mal besprochen. Es gibt also zwei Kampfschauplätze mit dem Ziel, das Böse zu entfernen. Wir haben gesehen, das ist unsere Erde, die im Universum ist, und das ist der Geist des Menschen, der befreit werden muss aus seinem Irrtum. Und wir wissen, dass der Hauptwirkende ist Jesus Christus. Er ist das Wesen, das vom Himmel kam, der Sohn des Vaters, um uns zu befreien. Von innen, aus der Not des Herzens und dann auch die endgültige Befreiung vom Bösen und vom Übel. Alles wird durch ihn gemacht. So, es gibt also drei übliche Wege eines Menschen. Wir sehen hier die Erde mit Menschen und ich habe sie alle gleich gefärbt. Das heißt, sie sind alle Nachkommen Adams und sind Gefangene Luzifers ohne Wahl. Christus kommt, um eine Erbschaft anzubieten. Wir haben von Adam die Gefangenschaft geerbt und wir erben von Christus die Freiheit. Aber die Freiheit bietet er uns an. Ich bin ein Gefangener geboren, ohne Wahl. Und jetzt bekomme ich durch Christi Leben eine Wahl. Meine sündige Natur, die mich bisher bestimmt hat, muss mich nicht mehr bestimmen. Ich kann aus dieser Zwangsjacke, aus diesem Tun müssen des Bösen, aus dem Selbstbetrug herauskommen. Und wenn ich mit ihm zusammenarbeite, kann ich völlig frei werden, sodass hier nichts mehr ist von dem, was mich betrügt. Der Selbstbetrug ist komplett entfernt. Jetzt gibt es andere Menschen, die hören das Evangelium, sie hören von der Erbschaft Christi und sie bekommen eine Wahl und sie nehmen diese Wahl an. Aber dann kommen die Sorgen dieser Welt oder die Verführungen dieser Welt und sie gehen wieder zurück aus dem Prozess der Freiwerdens aus der Gefangenschaft, fallen sie wieder hinein in die Gefangenschaft, bis sie völlige Gefangene werden oder zwischendurch wählen, wirklich frei zu werden. So, das ist diese zweite Gruppe von Menschen, die zwar annehmen das Angebot der Befreiung, aber nicht treu sind. Das heißt, sie werden geprüft. Wollen sie das wirklich? Weil ohne es wirklich zu wollen, wird niemand überwinden. Wenn ich nur die Konsequenzen weghaben will für meine Krankheit, das heißt, wenn ich nur von meiner Krankheit loswerden will, dann werde ich nur etwas tun, bis dass ich gesund bin. Aber in dem Moment, wo ich gesund bin, tue ich wieder das, was ich denke, mir gut tut. Das, was ich denke, richtig ist. Aber ich habe mich nicht identifiziert mit dem Grundsatz des Guten, mit dem Gesetz. Ich gehe hin und übertrete es wieder und wieder und komme nicht raus aus der Gefangenschaft, weil in meinem tiefsten Innersten ich es doch nicht wirklich will. Ich will nur die Konsequenzen loshaben, aber ich liebe nicht das Gute. Ich liebe nicht das Gesetz. Ich liebe nicht die Gerechtigkeit und die Sicherheit und die Freiheit, wie sie wirklich umgesetzt werden soll. Und die dritte Kategorie von Menschen, sie hören das Angebot. Sie bekommen eine Wahl, aber sie nehmen sie nie an und bleiben freiwillige Gefangene Luzifers, bis sie völlig gefangen sind. Und die Konsequenz ist eindeutig, die einen ernten das ewige Leben, weil wenn wir frei sind vom Selbstbetrug, in Christus leben, dann haben wir ewiges Leben, alle anderen enden im ewigen Tod. Nun gibt es 5 Kategorien von Menschen auf der Erde zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist wichtig, dass wir diese Kategorien wahrnehmen. Die erste Kategorie sind die Menschen, die ich vorher aufgezählt habe, die noch keine Wahl erhalten haben. Das heißt, sie haben die Botschaft der Befreiung noch nicht gehört. Sie wissen von Christus oder von dem Weg der Befreiung noch nichts. Sie sind Gefangene Luzifers ohne Wahl. Dann kommt die zweite Kategorie von Menschen, die haben die Wahl der Befreiung angenommen. Sie haben das Evangelium gehört und sind in diesem Prozess der Freiheit. Dann gibt es die, die die Wahl angenommen haben und schon völlig befreit sind. Sie haben den Irrtum komplett überwunden. Dann gibt es die, die nicht angenommen haben die Wahl, beziehungsweise die Wahl angenommen haben, aber wieder abgegeben. Das heißt, sie sind in die Gefangenschaft zurückgekehrt. Und dann gibt es die, die völlige Gefangene sind, ohne die Möglichkeit, wieder frei werden zu können. So 5 Kategorien von Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Und das Ziel ist, sie ja in 2 Kategorien zu bringen. Welches ist die Voraussetzung, damit der Kampf zu Ende geht? Damit die 2 Kategorien erreicht werden? Die erste Voraussetzung ist, alle müssen die Wahl erhalten. Um die Wahl erhalten zu müssen, müssen alle das Evangelium hören. Sie müssen alle die Möglichkeit bekommen, Christus zu wählen. Aber um den Kampf zu Ende zu bringen, ist es auch wichtig, dass jemand zu einer endgültigen Wahl kommt. Das heißt, im Gleichnis Christi kann der Samen, der auf den Boden gefallen ist oder auf den steinigen Boden oder unter die Dornen und Disteln, noch leben, wenn die Dornen und Disteln und der Boden geändert wird. Aber hier, um dem Kampf ein Ende zu bereiten, muss es zu einer endgültigen Wahl kommen. Damit es eine endgültige Wahl gibt, muss es zu einer völligen Offenbarung der Liebe Gottes kommen. Das heißt, als Luzifer sündigte im Himmel, war ihm die Liebe Gottes völlig klar und bewusst. Und jetzt, damit alle Menschen endgültig ihre Wahl treffen können, muss das ganze Licht komplett leuchten. Das heißt, nehmen wir im Leben Jesu. Jesus hat Menschen getroffen, die ihn gefragt haben, zum Beispiel den reichen Jüngling, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erwerben? Und der reiche Jüngling nimmt das Angebot nicht an. Wird er noch eine Wahl bekommen? Nein. Warum nicht? Weil niemand Größeres zu seiner Zeit als Christus ihm die ganze Wahrheit und die Liebe Gottes offenbaren konnte. Er hat in Christus die völlige Offenbarung Gottes gesehen, und wenn man mit der völligen Offenbarung Gottes seine Wahl gegen Gott trifft, dann ist die Wahl endgültig. Was kann er noch mehr tun? Wer kann denn Höheres kommen oder Stärkeres kommen vom Himmel, um ihm zu helfen, die Wahl des ewigen Lebens zu treffen? So, damit es in dieser Endzeit zu einer endgültigen Wahl kommt, ist die Voraussetzung, dass es zu einer völligen Erleuchtung, das heißt das Licht der Liebe Gottes, deshalb mit Licht nennen wir die Wahrheit, die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, sein Wesen muss in seinen Kindern völlig sichtbar sein. Sonst kann niemand seine endgültige Wahl treffen. Man kann dann wählen und wieder wählen, aber ist das Licht komplett, dann ist die Wahl endgültig. Weil es gibt ja nichts Größeres, was leuchten kann. Ich hoffe, dass wir den Gedanken verstehen. Alle müssen entweder völlig frei oder völlig gefangen sein. Das ist das, was die Endvoraussetzung sein muss, um den Kampf zu beenden. So schauen wir uns diese Dinge im Einzelnen an. Wiederholen wir ein wenig. Luzifer, der Drache oder die alte Schlange, kämpft gegen Gottes Volk. Und er kämpft unter dem Bild von Tieren. Wir haben gesehen, dass diese Tiere in der Prophetie menschliche Machthaber darstellen, die sowohl staatlich als auch kirchliche Macht ausüben. Und wir haben gesehen, dass Gott dieses offenbart, einmal in einem Standbild, in einem Traum, in Daniel 2 und dann in Daniel 7 und 8 auch mit Tieren. So ist Babylon aus Kapitel 2, der Kopf des Tieres, in Kapitel 7 ein Löwe mit zwei Adlersflügen. Das heißt, es ist ein anderer Begriff, ein anderes Bild für dasselbe Reich. Dann haben wir hier das Silber. Das steht für Medo-Persien. Das wird in Daniel Kapitel 7 mit einem Bären, der viel Fleisch frisst, gekennzeichnet oder beschrieben. Und in Kapitel 8 mit einem Widder. Es ist ein und dasselbe. Das, was die silbrige Brust ist, ist der Bär und der Widder in Kapitel 8. Griechenland wird in Kapitel 7 als Parder bezeichnet. In Kapitel 8 von Daniel als Ziegenbock. Und in Kapitel 2 als die bronzene Lenden. Und jetzt haben wir die Beine. Sie sind das römische Reich. Werden in Kapitel 7 offenbart als ein drachenähnliches, nicht zu beschreibendes Tier. Und dann kommen die gemischten Reiche, die die Zeit darstellen, in der wir heute leben. So, wir haben gesehen, dass aus dem römischen Reich ein kleines Horn herauskommt. Wir haben es identifiziert als das neutestamentliche Babylon. Wir haben gesehen, früher gab es ein alttestamentliches Babylon und es ist ein Bild des neutestamentlichen Babylon. Es ist nichts anderes als die abgefallene Christenheit. Dieses kleine Horn wird auch beschrieben in Kapitel 8, dort wo es anscheinend, wenn man nicht genau liest, denkt, es kommt aus dem Ziegenbock heraus. Und man erkennt nicht den Sprung, den dort die Beschreibung macht. Aber es ist dasselbe Horn, es ist die abgefallene Christenheit. Sie hat in Offenbarung Kapitel 13, 1 bis 8 und in 17 bis 20 wird Babylon, die abgefallene Christenheit, beschrieben, wie sie handelt und agiert im Auftrage des Drachens. Wir haben es gelesen, ich möchte es der Zeit halber nicht noch einmal lesen. Wir können es alle nachlesen. Hier ist das Tier, das 1260 Jahre die Christenheit verfolgt, bis 1798. Sie werden in seine Hand gegeben. Und dann bekommt das Tier, eines seiner Häupter, eine Wunde. Und diese Wunde bekommt das Tier, das abgefallene Christentum, als das Papsttum, das damals die Macht hatte über die Staaten der Welt, seine Macht verlor. Durch die Französische Revolution wurde dem Papst die Macht genommen. Damit bekam es seine tödliche Wunde. Und jetzt erklärt uns Offenbarung 13, dass dieses Tier, das die tödliche Wunde hatte, das heißt, wieder von der tödlichen Wunde sich erholt. Und diese Erholung geschieht durch das Tier, das aus der Erde kommt. Das haben wir gelesen in Offenbarung 13, 11 bis 17. Das Tier, das diesem ersten Tier ein Bild macht, damit es alle anbeten sollen. Und werden sie es nicht anbeten, dann werden sie getötet werden. Und bevor sie getötet werden, bekommen sie ein Mahlzeichen, damit sie dann nicht essen und trinken können, nichts kaufen können und letztendlich getötet werden. Und das Bild des Tieres ist die falsche Anbetung. Es ist, dass man sich einem Grundsatz unterwirft, der ein heidnischer ist, kein göttlicher Grundsatz. So, hier sehen wir den Überblick in diesem Kampf Satans gegen das Volk Gottes in der Prophetie. Und in der Vorbereitung auf diesen endgültigen Kampf haben natürlich beide Seiten ihr Werk zu tun. Und das Erste, was wir gelesen haben, ist, es schafft ein Bild zum Zweck der Anbetung. So, bevor der Kampf endgültig losgehen kann, muss das Bild des Tieres geschaffen werden, damit man sie dann zwingt, es anzubeten. Alle Bewohner werden gezwungen, es anzubeten. Steht hier. Und es macht es die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, alle. Alle sollen das Tier anbeten. Und es zwingt sie zu dieser Anbetung, dieses Mahlzeichen. Wer sich weigert, wird getötet. Und jeder muss, der den falschen Grundsatz annimmt, diese falsche Anbetung vollzieht, er muss äußerlich gekennzeichnet werden. Es steht hier, sie müssen sich ein Zeichen tun mit dem Namen des Tieres an der Stirn oder an der Hand. Und wie auch immer dieses Zeichen aussieht, es ist ein Zeichen, das zeigt, die Stirn steht dafür, dass unser Geist der ist, der sich dieser Sache unterwirft und unsere Hand ist. Wir tun des Tieres Willen. Aber sie ist ein äußeres Kennzeichen, weil es muss gekennzeichnet sein, sodass man wissen muss, wer steht auf welcher Seite. Nämlich, wer steht auf welcher Seite, innerlich und äußerlich. Die Stirn oder die Hand. Das heißt, es wird ein jeder Mensch gekennzeichnet. Wir haben ja heute schon alle Nummern, wir haben alle Finanznummern. Die Technik macht es ganz einfach möglich, dass jeder Mensch gekennzeichnet wird, dass er sowohl innerlich als auch äußerlich in seinem Handeln dem Tier folgt, dass die Wunde heil geworden ist und sein Bild anbetet. Das heißt, das, was es vorschiebt zur Anbetung. Es kann ja nicht so sein, dass man einen Menschen anbetet. So muss man also einen Grundsatz schaffen, den man anbetet. Und wir werden es sehen ein bisschen später, was das bedeutet. So, das ist wichtig, dass man versteht. So haben wir alle Nummern, dann können wir ganz leicht gekennzeichnet werden als die, die innerlich und äußerlich dem Tier anhangen und sein Bild anbeten. Zur Zeit des jungen Männer in Babylon, da mussten sie sofort anbeten. Das war ein großes Fest. Hier geht es um die ganze Welt. Hier sind nicht nur Repräsentanten des Königsreichs, die sich beugen. Weil das waren in Babylon nur Repräsentanten. Da war ja nicht die ganze Welt versammelt, als der König zu diesem brachte. Deshalb waren nur Repräsentanten, deshalb fehlte auch da Daniel. Und da waren ausgesuchte Menschen aus allen Regionen der Länder. Und diese drei waren ja gesetzt worden als Statthalter über diese Regionen. Und so waren sie dabei bei der Anbetung, bei diesen Ausgesuchten, diesen Repräsentanten, die das Tier beziehungsweise diese Statue anbeten sollten. So, hier ist es aber jetzt nicht, dass nur Repräsentanten der Welt, es sind nicht nur die Könige oder die Herrscher, die gerufen werden zur Anbetung, sondern jeder, groß und klein, arm und reich, Freie oder Gefangene. Sie alle müssen dazu gezwungen werden. Und äußerlich mit einer Nummer, mit einer Zahl gekennzeichnet werden. Wir haben ja alle schon Zahlen, in dem Sinne beim Finanzamt und überall. Und jetzt muss jetzt zu dieser Zahl ja nur noch die Zahl des Tieres zugefügt werden. Da muss nichts am Körper irgendeines Menschen passieren. Da muss kein Chip eingebaut werden und nichts. Es reicht der Name. Es reicht die Zahl, die wir haben. Und diese Zahl wird dann gekennzeichnet mit der Zahl des Tieres. Und dann kann man kaufen oder verkaufen. Hat man die Zahl nicht, kann man es nicht. Man ist gebrandmarkt, man kann es nicht. Es ist so wie ein Register, das man heute hat mit der Schufa, die Schufa-Register oder das Punkteregister in Flensburg wegen den Taten, die man getan hat im Verkehr, wo man gebrochen hat. So, der Mensch wird gekennzeichnet. Und er ist einverstanden im Geist und in seinem Handeln eins mit dieser Anbetung. So, das Wie ist nicht einmal entscheidend. Entscheidend ist, dass wir wissen, dass diejenigen, die sich zu ihrem Namen oder zu ihrer Zahl sozusagen, die Zahl eines Menschen, die Zahl des Tieres hinzufügen lassen, sie werden gekennzeichnet und sie bleiben gekennzeichnet. Wie bereitet sich Gott auf diesen endgültigen Kampf vor? Er braucht eine Zahl, die er sich gesetzt hat, die versiegelt werden müssen, die 144.000. Diese müssen völlig befreit sein. Warum müssen sie völlig befreit sein, bevor der endgültige Kampf losgeht? Weil durch sie allein die sichtbare Darstellung der Liebe Gottes möglich wird. Und stellt euch vor, 144.000 Menschen auf der ganzen Erde verteilt, die Jesu Charakter widerspiegeln. Jeder kann sie sehen. Und sie werden nicht nur gesehen werden, dort lokal, sondern über die Medien. Jeder kann sie sehen, sie können hören ihre Botschaft und sie können ihre endgültige Wahl treffen. Sonst können sie, die sie sehen und hören, ihre endgültige Wahl nicht treffen. Dann müsste jemand noch Größeres kommen, aber es gibt niemand Größeres. Und wenn es niemand Größeres gibt, wenn das Licht der Liebe Gottes im Wesen eines Menschen völlig offenbart ist und ein Mensch entscheidet sich dann trotzdem, in der Finsternis zu bleiben, dann kann Gott für ihn nichts mehr tun. Deshalb sind die 144.000 notwendig. Deshalb werden die Winde zurückgehalten. Wir werden das in der nächsten Stunde etwas tiefer betrachten, weil die Zeit nicht ausreicht, alle diese Aspekte zu sehen. Und sie müssen versiegelt sein, bevor der Wind losgeht, bevor die Stunde der Versuchung kommt, müssen sie vorbereitet sein. Weil in dieser Stunde der Versuchung müssen sie scheinen. Sie müssen das Licht der Welt bringen, damit sich jeder endgültig dafür oder dagegen entscheiden kann. Und diese Menschen sind auch die Boten, die vor der falschen Anbetung und der Annahme des Kennzeichnens warnen. Sie warnen alle. Sie sind die Boten, die hier in Offenbarung 14 die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Die sagen, nehmt das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Und Gott tut hier das, was er tun muss, um die Gravität zu zeigen. Er sagt, wenn du das Mahlzeichen annimmst, dann wirst du trinken von dem Zorn, von dem Kelch des Zornesweins Gottes, das er eingießt für alle Menschen. So, das heißt, der Mensch wird gewarnt, gezeigt, schau, es geht um alles oder nichts. Und wir werden auch nächstes Mal über diesen Zorn Gottes sprechen, was er bedeutet und gegen wen er gerichtet ist und welches ist sein Zweck. So, alle werden vor der falschen Anbetung und vor der Annahme dieses Kennzeichens gewarnt. Nehmen Sie es trotzdem an, kann Gott für Sie nichts tun. So lassen wir uns ein bisschen das Siebprinzip oder die Stunde der Prüfung erklären. Hier ist ein Sieb und hier ist jemand, der schüttelt dieses Sieb, um den Weizen oder das Korn zu sieben. Und jetzt ist das Sieb die Stunde der Prüfung. Und alle Menschen, alle Kategorien werden da hineingestellt. Und das Sieb wird geschüttelt. Das heißt, alle kommen in eine Not. Alle werden in die Not gebracht. Alles muss geprüft werden, ob es standhält dem, was es meint zu tun. So, alle sehen das Licht. In dieser Stunde ist die Herrlichkeit des Herrn auf der ganzen Erde sichtbar. Niemand ist mehr im Finster. Alle bekommen die Wahl, das Mahlzeichen des Tieres nicht anzunehmen. Auf der anderen Seite ist ja der Druck, dass alle durch das Sieb fallen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen, alle, die durch Sieb durchfallen, sind endgültig verloren. Das heißt, die Stunde der Prüfung macht nichts Wirkliches. In dem Sinne, dass es noch eine, wie soll ich sagen, es bringt nur das zum Ergebnis, was davor vorbereitet wurde. Und vielleicht gibt es in dieser Stunde der Prüfung, am Anfang der Stunde tatsächlich, weil jeder Mensch geprüft werden muss, was er hat und was er will, die Wahlmöglichkeit. Aber jeder, der das Mahlzeichen annimmt, ist endgültig verloren. Das heißt, das Sieb geht so lange, bis das alle durch sind, die durch können. Und bis alle, die nicht durchgehen, drin bleiben. Alle, die im Sieb bleiben, das heißt, das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen, werden für immer errettet. So einfach ist es. Und so wird es in dieser Stunde der Prüfung auch viel Blut fließen. Es werden Märtyrer geben, die das Mahlzeichen nicht annehmen. Und in dieser Zeit der Prüfung, in dieser schwierigen Zeit, geht es nur um eine Sache. Mahlzeichen annehmen oder bleiben, wo man ist. Das heißt, Gott macht es für alle Menschen ganz einfach. Er tut sie nicht, etwas tun. Ist das nicht ein fantastischer Gott, wie er handelt mit den Menschen? Er sagt nicht, nimm etwas an, sondern er sagt nur, bleib, wo du bist. Der Druck von Satans Seite und von den Menschen, die von ihm besessen sind, die sein Prinzip umsetzen wollen und mit Macht einsetzen, das, was nicht göttliche Anbetung ist, die kommen mit aller Fähigkeit, mit allem Gewalt. Und niemand kann ja widerstehen, weil hier ist die Staatsmacht, die wir gesehen haben im Kapitel 13. Hier ist eine Weltmacht. Und hier sind alle Staaten, die sich beugen werden, diesem Grundsatz, dieser Anbetung des Bildes des Tieres. Und sie zwingen einen, das Mahlzeichen anzunehmen oder nicht. Deshalb muss Gott nichts tun. Er muss nur warnen und sagen, nehmt es nicht an, weil alle, die durchfallen, fallen in den Zorn Gottes. Alle, die durchfallen, haben keine Wahl mehr, zurückzukommen. Es ist endgültig. Es geht keinen Weg mehr dann zurück, weil der Mensch hat, wie soll ich sagen, die Liebe Gottes völlig verbraucht. Er hat sich offenbart, wie viel er konnte. Jetzt ist die Liebe verbraucht. Jetzt ist nichts mehr möglich für diese Menschen. Sie sind endgültig kaputt. So, Gott sagt, bleib im Sieb. Das heißt, nimm das Mahlzeichen nicht an. Ist es nicht interessant, dass sich alle Entscheidungen des Menschen reduzieren auf eine einzige? Da zählt es nicht mehr, erstaunlicherweise, was jeder Einzelne in seiner Religion glaubt. Weil Gott weiß, dass alle Religionen, all der Glaube, ob du Atheist oder Kommunist, und sie stammen aus dem einen einzigen Grundsatz. Und er weiß es, woraus sie stammen. Woher entsteht das Mahlzeichen des Tieres? Aus der Idee des falschen Dings in seinem Herzen, dass der Mensch denkt, er ist Gott. Luzifer wollte Gott sein, er hat den Menschen dazu verführt, dass der Mensch denkt, er ist Gott. Und alle Religionen, alle Doktrinen, die falsch sind, entstehen aus diesem Grundsatz. Deshalb kann Gott auf eine einzige Sache alles reduzieren. Es zählt dann nicht, was einer meint zu glauben, vordergründig. Es zählt nur das, was er meint und was er glaubt in dem tiefsten Platz seines Herzens. Das ist seine Identität. Wer bin ich? Ist an dem Tag, in der Stunde des Siebs, die Entscheidung. So, bin ich ein Geschöpf Gottes? Dann ist es doch selbstverständlich, dass ich weiß, nach wem ich mich orientiere. Dann werde ich auf Gott hören. Ich werde nicht mich hingeben dem selbst ausgewählten Anbetungstag. Dem Bild des Tieres werde ich mich doch nicht hingeben, weil ich weiß, ich bin ein Geschöpf. Ich werde mich doch nicht erheben gegen Gottes Gebot. Der von Gott bestimmte Anbetungstag, von der Schöpfung der Welt, der siebte Tag der Woche, ist der entscheidende Tag, um den es gehen wird. Ihr seht, es geht im letzten Kampf nicht um Moral. Es geht nicht um Ethik, wenn ihr es so haben nein will. Es geht nicht um nicht stehlen und nicht lügen, nicht betrügen, nicht Ehebrechen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, wer bin ich? Und jeder, der weiß, dass er ein Geschöpf ist, weiß, dass das vierte Gebot das Siegel Gottes ist. Der Tag, den Gott gegeben hat, als äußeres Zeichen, dass ich Gott diene. Und der andere Tag ist das äußere Zeichen, dass ich dem Tier diene. Beide wollen Moral. Deshalb ist es wichtig zu verstehen. Die hier, die wollen Frieden auf Erden. Die wollen, dass die Umwelt nicht mehr zerstört wird. Die wollen, dass die Kriege aufhören. Die wollen alle das Gute. Es ist nur die Frage, nach welchem Grundsatz. Und aus diesem Grundsatz, wenn jemand, der kein Gott ist, Gott spielt, erwächst alles heraus. Deshalb wird nicht nach den Taten eines Menschen gefragt im letzten, sozusagen, endgültigen Kampf, sondern nach dem, was wirklich in seinem Herzen ist. Sicherlich wird das in Taten herauskommen. Deshalb sind sie ja gekennzeichnet an Stirn und an Hand. Das heißt, sie glauben innerlich, sie sind Gott und sie handeln so wie ein Gott. Hier wissen sie, wer sie sind, Menschen. Und sie handeln wie Menschen. Sie handeln wie Geschöpfe. Sie versuchen nicht, ihr Grundsatz auf andere aufzuzwingen. Sie stehen für Gott und für seine Liebe. zwangsfrei. Deshalb ist es so wichtig, diesen Grundsatz zu verstehen, dass alles aus einer Wurzel kommt. Gott musste Adam und Eva nur einen Test geben, der Treue. Und er wird der Welt am Ende nur einen Test geben, der Treue. Und das ist, wem ich gehorche. Aber er macht es so, wie er es damals für Adam leicht gemacht hat. Auch in dem letzten Kampf allen Menschen sehr leicht. Weil wer wird schon gerne sich ein Mahlzeichen geben lassen? Wer will sich denn schon gern zwingen lassen zur Anbetung? Jeder, der Verstand hat, wird doch sagen, das will ich doch nicht. Nun, diese Anbetung wird natürlich schlau eingeführt. Und jeder, der nicht sich warnen lässt, der das Licht sieht und meint, naja, der bleibt in der Finsternis und geht verloren. Aber es ist ein äußeres, öffentliches Bekennen, zu wem ich stehe. In dem Halten eines Tages, in der Anbetung an einem gewissen Tag. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Jemand sagte mir letzte Woche, dass ich ein Reduktionist bin. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch, es war auf Rumänisch gesagt. Aber es ist damit gemeint, dass ich alles auf eine einzige Sache reduziere. Ja, ich bin so. Und ich liebe es, so zu sein. Weil alles muss aus einer einzigen Wurzel entspringen. Dieses Multifaktorielle ist nach der Wurzel. Diese vielen Zweige entstehen aus einer Wurzel. Also will ich doch die Wurzel kennen, nicht die Zweige. Deshalb stehe ich für den einen Faktor, der entscheidend ist für Leben und Krankheit, Gesundheit. Es ist, wer bin ich? Regiert der Irrtum in meinem Herzen? Dann werde ich mich krank machen. Regiert die Wahrheit in meinem Herzen? Dann kann ich mich selbst nicht krank machen. Dann kann mein Denken mir nie schaden. Dann esse ich auch nicht das Falsche, dann trinke ich auch nicht das Falsche, dann verhalte ich mich nicht falsch, weil bin ich ein Geschöpf Gottes, bin ich so, wie Gott mich haben will. Und im Vertrauen auf ihn tue ich alles, was ich tue, richtig. Deshalb zählt am Ende nur, wem ich vertraue. Und dem, dem man vertraut, dem dient man. Und dem sie bleiben, vertrauen Gott. Auch wenn es sie das Leben kostet. Aber es sind die, die ihm sie bleiben, die vernünftig sind. Es sind die, die sagen, was soll ich mich hinter diese Verrückten stellen, die mich zwingen wollen zum Guten, die zwar eine gute Absicht haben, aber ihre ganze Methode ist teuflisch und antimenschlich. Warum soll ich mir das antun? Lieber sterbe ich. Das sind vernünftige Menschen, die sagen, ich stehe zu einem Prinzip der Zwangsfreiheit zu 100%. Und so werden viele Menschen in der Stunde der Prüfung, die Wahl noch nicht hatten oder mit der Wahl noch gespielt haben, die sich noch nicht endgültig entschieden haben, dann zur endgültigen Entscheidung kommen. Niemand wird dem Druck widerstehen können, der von Satans Macht kommt, es sei denn, er vertraut auf Christus. Er vertraut auf Gott und er weiß, dass er ein Geschöpf ist. Er mag noch nicht vollkommen sein, aber jeder, der nicht das Mahlsein des Tieres annimmt, wird so wie der Schächer am Kreuz in der letzten Stunde dieser Weltgeschichte erlöst. Und was passiert dann, wenn das Sieb zu Ende gekommen ist, wenn es nur noch zwei Klassen gibt? Was dann passiert, das wollen wir uns in der nächsten Stunde anschauen. Wie es dann zur endgültigen Auseinandersetzung kommt, bevor Jesus Christus in den Wolken des Himmels erscheint, zur endgültigen Befreiung seines Volkes aus der Not der Sünde, aus der Not dieser Welt. Und das ist das, worauf wir warten, worauf wir zuarbeiten. So fassen wir kurz zusammen. Die Entscheidung wird sein, bleibst du im Sieb oder wirst du ausgesiebt? Bleibst du an Gott hängen im Vertrauen, auch wenn es dich alles kostet? Oder gibst du dem Druck der Menschheit um dich herum nach? Gibst du dem Druck deiner Verwandten nach? Gibst du dem Druck des Staates nach? Nur um essen und zu trinken und für eine Weile zu überleben? Ich hoffe, das macht keinen Sinn. Ich hoffe, dass wir heute uns vorbereiten für diese Stunde, um dann zu wissen, was wir tun sollen, um im Sieb zu bleiben und nicht dem Druck der Menschheit hinzufallen und dann für immer verloren zu sein. Gott helfe uns und gebe uns Weisheit und Verstand, dass wir jetzt die Zeit ausnutzen und vorbereitet sind auf diese Stunde. Amen.